Ich lese Gottes Wort. In Johannes 14, Vers 12 sagt uns Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun. Denn ich gehe zum Vater. Vorweg sei Folgendes gesagt, da ich mir vorgenommen habe, Johannes 13 bis 17 komplett durchzupredigen, war es eigentlich heute meine Absicht, dass ich als nächstes die Verse 12 bis 14 im Kapitel 14 behandeln werde. Aber ich bin am Vers 12 hängen geblieben. Und wie ich finde, ist dieses Wort nicht leicht zu verstehen und auf unser Leben als Christ anzuwenden. Und weil dem so ist, habe ich mich intensiver nur mit diesem Wort beschäftigt. Einleitend möchte ich mit einer Frage beginnen. Worin unterscheidet sich das Johannesevangelium von den Synoptikern, von dem Matthäusevangelium, Markus und Lukasevangelium? Die Synoptiker haben einen sehr starken Bezug zu den konkreten Ereignissen, die Jesus gewirkt hat. Bei den Synoptikern werden aber nicht so stark die Folgen betont, die sich ergeben, wenn wir an Jesus glauben. Wenn man das Johannesevangelium liest, dann liegt dort ein ganz besonderer Schwerpunkt auf dem, was aus dem Glauben an Jesus folgt. Was einem sofort ins Auge sticht, ist, dass Jesus 6-mal den Ausdruck "Wer an mich glaubt" im Johannesevangelium verwendet. Und diese 6 Bibelstellen möchte ich bewusst vorlesen, damit ihr einen Eindruck von den Folgen bekommt, wenn wir an Jesus glauben. Und hier wird uns eine Wirklichkeit beschrieben, in der wir als Glaubende leben dürfen. Und das gilt es zu erkennen. Jesus sagt in Johannes 6, wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Jesus sagt in Johannes 7, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus sagt in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. In Johannes 12 sagt Jesus, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und im gleichen Kapitel sagt Jesus, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und in Johannes 14 sagt Jesus schlussendlich, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und der wird noch größere als diese tun. Es ist unbeschreiblich, in welch eine neue Wirklichkeit wir durch den Glauben an Jesus versetzt werden. Unser innerer Durst nach Leben wird gestillt. Die Wirkungen des Heiligen Geistes gehen von uns aus. Wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Unser Glaube ist fest in Gott, dem Vater, verankert, wenn wir an Jesus glauben. Wir sind von der Finsternis dieser Welt in das göttliche Licht getreten. Da gibt es nichts mehr, was wir vor Gott zu verstecken hätten. Und letztendlich werden wir schon in diesem gegenwärtigen irdischen Leben Größeres vollbringen als das, was Jesus zu seiner irdischen Lebenszeit vollbracht hat. Und dieser zuletzt erwähnte Punkt ist mit auch unser heutiges Predigtthema. Und es sprengt natürlich den Rahmen, all die hier erwähnten Punkte zu behandeln. Aber eines dürfte an den hier erwähnten Bibelstellen klar werden: allein der schlichte Glaube an Jesus und keine noch so große religiöse Frömmigkeit oder Anstrengung versetzt uns in die hier beschriebene Herrlichkeit als die Folgen, die Jesus hier uns entfaltet. Wenn Jesus nun sagt: wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Was will Jesus mit diesem wahrlich, wahrlich sagen? Er möchte das Nachfolgende in einem ganz besonderen Maß bekräftigen. Hier steht ja im Griechischen Amen, Amen. Und hier noch eine Besonderheit von dem Johannesevangelium. Dieser Doppelausdruck, wahrlich, wahrlich, kommt ausschließlich nur im Johannesevangelium 25 Mal vor und ansonsten in keinem anderen biblischen Buch. Mit diesem Ausdruck, wahrlich, wahrlich, will Jesus sagen: es wird ganz gewiss so sein, wie ich es nachfolgend beschreibe. Und was bekräftigt Jesus nun so stark? Jesus sagt: wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Wieso? Wieso bekräftigt Jesus diese verliehene Vollmacht mit einem solch außerordentlichen wahrlich, wahrlich? Was ist die Grundlage für solch eine Vollmacht der Jünger? Und Jesus begründet es mit: denn ich gehe zum Vater. Eigentlich hätte ich jetzt diese Predigt am vergangenen Donnerstag halten sollen, Himmelfahrt. Und ich denke, es dürfte klar sein, was damit gemeint ist, nämlich die Himmelfahrt Jesu, dass er zur Rechten des Vaters sitzt. Aber bei dieser Erhöhung Jesu geht es um weit mehr als nur, dass Jesus bei seinem Vater verweilt. Es geht darum, dass Jesus seine Macht in den Seinen, die er auf dieser Erde zurücklässt, ausübt. Also die gleiche Vollmacht, die Jesus hier auf der Erde hatte, verleiht er seiner Gemeinde auf Erden. Und das Entscheidende bei seiner Erhöhung ist, dass er den Heiligen Geist in Sein verleiht, wenn er sagt in Johannes 16: aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Dadurch ist der Gemeinde hier auf Erden die gleiche Vollmacht verliehen, wie sie Jesus ausgeübt hatte. Wenn Jesus sagt: wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, dann finden wir das eigentlich in der Apostelgeschichte wieder. Dass vieles, was Jesus gewirkt hat, dass auch das die Apostel getan haben. Denken wir nur an Petrus, wie er den Gelähmten an der Tempelpforte heilt, wie Petrus das Mädchen Tabitha in Joppe auferweckt, wie Paulus einen Wahrsagergeist von einer Frau befreit in Philippi. Und viele solcher Wunder durch die Jünger Jesu werden uns in der Apostelgeschichte berichtet, noch weit mehr. Dass Gott in außerordentlicher Weise Zeichen durch die Apostel gewirkt hat, steht außer Frage. Wenn zum Beispiel Paulus den Korinthern schreibt, in 2. Korinther 12, denn es sind ja die Zeichen eines Apostels unter euch in aller Geduld mit Zeichen und mit Wundern und Taten geschehen. An dieser Stelle begründet Paulus mit den Zeichen und Wundern seine apostolische Autorität gegenüber den falschen Aposteln, die sich in die korinthische Gemeinde eingeschlichen haben. Diese Funktion haben die Zeichen und Wunder heute ganz sicherlich nicht mehr. Aber die Aussage von Jesus in unserem Predigtext ist so allgemein gehalten, dass man schon den Eindruck hat, dass sie sehr universell, generell auf die Christen und zeitübergreifend anwendbar ist. Und ich habe nicht ohne Grund nun die 6 Aussagen von Jesus aus dem Johannesevangelium aufgeführt, da er sagt, wer an mich glaubt und was dann daraus folgt. Keiner von uns käme auf die Idee, dass wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Dass dies nur auf die Apostel und die erste Gemeinde von Christen galt. Oder wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt, dann galt das generell für alle Christen aller Generationen. Und bei unserem heutigen Predigttext, da sagen wir dann, das galt nur den Aposteln. Das entspricht sicherlich nicht dem, was Jesus uns hier mitteilen will. Auch die Aussage von Jesus am Ende des Markus-Evangeliums ist in dieser Hinsicht sehr allgemein gehalten. Wenn Jesus in Markus 16 sagt, die Zeichen aber, die folgen werden denen, die glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Aber wenn das so sein sollte, steht uns dann diese Vollmacht zu unserer freien Verfügung? Und ich möchte diese Frage noch etwas zuspitzen. Konnte Jesus zu seiner irdischen Lebenszeit frei und zu jedem Zeitpunkt selbst über Wunder verfügen? Nein, das konnte selbst Jesus nicht. Wenn er sagt, in Johannes 5, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Was schließen wir daraus? Jesus musste durch Offenbarung von seinem Vater gezeigt bekommen haben, wann und wo er diese Wunder zu wirken hatte. Und jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wenn Jesus zur irdischen Lebenszeit diese Stellung hatte ob die Gemeinde Jesu nicht auch die gleiche Stellung hat. Das heißt, wir verfügen nicht über die Ausübung von Wundern, sondern wenn das heute wirklich geschehen soll, dann wird es Gott den Ausübenden unmittelbar zeigen. Und was dieses Bibelwort auch sagt, Wunder sind in menschlicher Hinsicht nicht planbar, sondern sie geschehen ungeplant im Kontext des Alltags. Das heißt in der Regel außerhalb der Gottesdienste. Aber wir sollten das Wort Jesu ernst nehmen und von Herzen glauben, wenn er dies mit einem wahrlich, wahrlich bekräftigt und sagt, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Dass er sehr wohl den Seinen, aber geplant von ihm in einzelnen Alltagssituationen, diese Wunder wirken wird. Also das heißt, dass wir damit rechnen dürfen, wenn Jesus es mit einem solchen starken wahrlich, wahrlich betont, sollten wir es auch von Herzen glauben. Aber keine Angst, ich bin nicht zum Charismatiker mutiert. Das, was wir heute in großen Teilen der charismatischen Bewegung sehen, dass sie nämlich über Wunder verfügen wollen, entspricht nicht dem biblischen Schriftbefund. Wenn diese Heilungsgottesdienste aufführen, so zum Beispiel Reinhard Bonnke, von dem man schon lange nichts mehr gehört hat, der Kornel hat mich heute Morgen schon darauf angesprochen, dann sind diese von Menschen geplant und sollen die Zuschauer beeindrucken. Aber diese vom Menschen geplante Praxis kennt das Neue Testament so nicht. Untersucht einmal die Apostelgeschichte unter diesem Aspekt. Dann geschahen die Heilungen nicht im gottesdienstlichen Kontext, sondern immer ungeplant in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Wo geschahen die Wunder? Durch die Gemeinde. Ich hatte ja drei Beispiele exemplarisch aus der Apostelgeschichte erwähnt. Als Petrus zur Gebetszeit in den Tempel von Jerusalem geht, heilt er einen Gelähmten an der Tempelpforte. Das war nicht geplant. Oder Petrus hält sich gerade in der Nähe von Joppe auf und da war eine Christin namens Tabitha gestorben. Petrus wird dorthin gerufen und Petrus und spricht zu der Toten, Tabitha, steh auf. Das war nicht geplant. Oder Paulus war unterwegs in Philippi und da begegnete ihm eine Frau mit einem Wahrsagegeist und er gebietet im Namen Jesu, den Geist, dass der Geist ausfahren soll und es geschah so. Das alles war nicht geplant. Dies waren keine geplanten Wunder, sondern Gott hat in seiner Souveränität durch die Apostel diese Wunder gewirkt. Wir können um Heilung beten, ja. Aber das Gebieten im Namen Jesu können wir nur, wenn Jesus es uns im Vorfeld durch den Heiligen Geist zeigt, dass wir dies definitiv tun sollen. Glaubt ihr wirklich, dass wenn Petrus dem Gelähmten an der Tür des Tempels gebietet, im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf, dass er darüber frei verfügen konnte? Ich glaube es nicht. Oder wenn Petrus zu dem verstorbenen Leichnam, der Tabitha in Joppe spricht, Tabitha steh auf, konnte er darüber frei verfügen? Nein, er konnte es nicht. Die Apostel als auch die ersten Christen waren davon wie Jesus abhängig, dass Gott es ihnen in der jeweiligen Situation durch den Heiligen Geist zeigt. Und eine Sache möchte ich noch zu bedenken geben. Was sagen eigentlich die Apostel zu dem Thema Zeichen und Wunder? Und hier findet man sehr wenig. Ich habe insgesamt nur 4 oder vielleicht 5 Aussagen im positiven Sinn in den apostolischen Briefen gefunden. Im negativen Sinn sprechen die Apostel als auch Jesus über die Zeichen und Wunder des Öfteren, wenn sie von Verführung reden oder warnen. 2 Stellen bekräftigt Paulus seine apostolische Autorität sowohl gegenüber den Korinthern als auch gegenüber den Römern. Und im Hebräerbrief wird uns einmal ein Rückblick gegeben, dass Gott sowohl die Predigt von Jesus als auch die Predigt der Apostel mit Zeichen und Wunder bekräftigt hat. Wenn es dort heißt, in Hebräer 2, Vers 3, dass das Heil seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben, nämlich die Apostel. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen und Wunder und mancherlei mächtige Taten. Aber diese Stellen sagen nichts aus, inwiefern Zeichen und Wunder durch die gewöhnlichen Gemeindeglieder geschehen. Aber so haben wir das Wort Jesu in unserem Predigttext zu verstehen. Aber auf die Gemeinde angewandt gibt es 1 oder vielleicht 2 Aussagen in den Briefen. Die eine Stelle finden wir im 1. Korintherbrief bei der Auflistung der Gaben, wo es heißt in 1. Korinther 12, und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. Einem anderen die Gabe gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft Wunder zu tun. Hier sehen wir, dass Gott Einzelne in dieser Hinsicht begabt. Und auch Paulus ist davon ausgegangen, dass Gott die Wirkungen seines Geistes in einzelnen Gliedern der Gemeinde bewirkt. Und eine letzte Stelle finden wir im Galaterbrief, die die wenigsten vielleicht überhaupt sehen. Hier sagt Paulus nur in einer Nebenbemerkung, dass die, die im Glauben an Christus leben und nicht auf die Gerechtigkeit durch das Gesetz hoffen, dass sich bei diesen göttlichen Machttaten in ihrem Leben erweisen. Wenn Paulus sagt in Galater 3, Vers 5, der euch nun den Geist darreicht und tut solche Machttaten, griechisch steht da Dynamis, unter euch, tut er es durch Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben. Und Paulus erwähnt hier wie eine Selbstverständlichkeit, dass bei denen, die glauben, dass sie durch Jesus ganz begnadigt sind, dass es solche gibt, bei denen sich solche Machttaten zeigen. Was will ich nun damit sagen? Es ist nicht das Schwerpunktthema in den apostolischen Briefen aufgrund der wenigen Schriftstellen, aber es war und ist eine Realität im Leben der Gemeinde. Und in diesem nüchternen Realismus der Apostel sollten wir uns auch diesem Thema nähern. Und eine Sache ist noch bedenkenswert. Paulus hat sehr viele Wunder bewirkt. In der Apostelgeschichte werden uns alleine 8 Wunder berichtet. Und so wie Paulus er dies an der einen oder anderen Stelle erwähnt, sind es wahrscheinlich noch wesentlich mehr Zeichen und Wunder gewesen. Aber diese wundervollen Erlebnisse finden so gut wie keinen Raum in seinen Briefen. Und der Grund: weil der rettende Glaube letztendlich sich niemals auf Erlebtes oder im Schauen solcher Wunder gründet, sondern immer nur, sie sind ein Wegweiser, da wir auf Jesus aufmerksam gemacht werden sollen. Im Neudeutschen gibt es einen Ausdruck, das nennt man Eyecatcher. Mit einem Eyecatcher sucht man die Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken. Und Gott nutzt dies, damit er die Aufmerksamkeit auf das Evangelium von Jesus Christus richtet. Aber Jesus sagt nun des Weiteren, wer an mich glaubt, der wird noch größere Werke tun als diese, denn ich gehe zum Vater. Und es ist natürlich spannend, was sind nun die größeren Werke? Geht es darum, an dieser Stelle, dass wir noch offensichtlichere Wunder, so zum Beispiel nicht, dass nur Einzelne, sondern Massen geheilt werden? Oder wenn Jesus das sagt, geht es darum, dass diese offensichtlichen Wunder, die Jesus gewirkt hat, noch getoppt werden? Oder haben die Apostel die Wunder, die Jesus zur irdischen Lebenszeit gewirkt hat, noch übertroffen? Und wenn Jesus das sagt, dann scheinen also diese größeren Werke etwas zu sein, was Jesus zu seiner irdischen Lebenszeit nicht gewirkt hat. Und wie begründet er das nun, diese größeren Werke, wieder mit dem Gleichen, was ich schon erwähnt habe? Denn ich gehe zum Vater. Also es scheinen Werke zu sein, diese größeren, die erst umgesetzt werden können, wenn Jesus erhöht ist. Und wie bereits gesagt, ist es bei dieser Erhöhung Jesu, damit ist die Himmelfahrt gemeint. Also fehlte noch etwas, damit die größeren Werke durch die Glaubenden vollzogen werden können. Und es ist ganz schlicht die erwirkte Rettung durch Jesus. Erst durch den Tod Jesu ist die Schuld des Menschen gesühnt. Das heißt, vor Gott ist diese Schuld ganz und gar zugedeckt. Wenn Paulus zum Beispiel sagt in Römer 3, diesen Jesus hat für den Glauben hingestellt, als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt. Also das war notwendig für die größeren Werke. Und erst durch die Auferstehung Jesu sind wir vor Gott gerechtfertigt, wenn Paulus sagt in Römer 4, dieser Jesus ist um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Das heißt, wir haben im Himmel einen Rechtsanwalt, der für uns permanent wegen unserer Schuld eintritt und den vollkommenen Freispruch bewirkt. Und erst nach der Erhöhung zu Rechten seines Vaters ist der Empfang des Heiligen Geistes möglich, wenn Jesus sagt, und ich wiederhole nochmal Johannes 16, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster, der Heilige Geist, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und das sind die Grundvoraussetzungen für die größeren Werke, die wir tun sollen. Es ist der Tod, die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu. Aber damit habe ich noch nichts von den größeren Werken, die durch die Gemeinde getan werden soll, gesagt. Ich habe noch nichts gesagt. Solange Jesus auf dieser Erde verweilt hat, waren diese größeren Werke noch nicht machbar. Und jetzt, worum geht's? Nämlich, dass Menschen von Neuem geboren werden. Das heißt, die größeren Werke durch uns, das ist die Verkündigung des Evangeliums und die daraus folgende Wiedergeburt, wenn Menschen dieser Botschaft von Herzen glauben. Also das eigentlich große sind nicht die erlebten und geschauten Wunder. Wenn du nur aufgrund dessen an Jesus glaubst, dann ist das ein Glaube, den Gott, den Jesus nicht wirklich ansieht. Und diesen Sachverhalt veranschaulicht auch Johannes ganz plastisch, wenn er uns Folgendes mitteilt. Da sagt er nämlich, als Jesus aber am Paschafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Und Jesus hat wirklich viele Menschen tief beeindruckt durch seine Wunder. Und selbst die größten Gegner Jesu waren davon beeindruckt, sprich die religiöse Führungselite in Israel, nämlich die Schriftgelehrten. Sie waren beeindruckt. Und wer sagt das? Nikodemus. Als Nikodemus heimlich sich nachts zu Jesus schleicht, dann bestätigt das Nikodemus, wenn er sagt, in Johannes 3, Vers 2, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Aber jetzt ist interessant, wie begegnet Jesus dieser Betroffenheit von Nikodemus aufgrund der Zeichen, die Jesus ja wirklich gewirkt hat und die alle mit den Augen sehen konnten? Und jetzt vollzieht Jesus einen radikalen gedanklichen Schnitt, so darf man eigentlich nicht predigen, weg von den Zeichen hin zu dem größten Wunder, nämlich der Wiedergeburt, ohne die niemand das Reich Gottes sehen kann. Also Jesus vollzieht solch ein Themenwechsel, wenn er sagt, im nächsten Vers,
halt, habe ich schon drin? Ja.
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist das größte Wunder und zugleich die größeren Werke, die Jesus durch seine Gemeinde bewirken will. Würdest du das auch so sehen? Und durch wen möchte Jesus das bewirken? Durch vergängliche und armselige Menschen, die an Jesus glauben. So zumindest hat Paulus seinen Dienst beschrieben. Wenn er sagt in 1. Korinther 15, es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Und mit diesem Wort beschreibt Paulus die zwei Seiten der Mission. Einerseits die Gemeinde Jesu in seiner irdischen Niedrigkeit und Jesus als den Erhöhten. Wir sehen leider oft nur unsere Armseligkeit, die ja wirklich vorhanden ist. Wir sehen aber nicht den erhöhten Herrn oder zu wenig, der jetzt gegenwärtig über alles erhöht ist und dem alle Macht gegeben ist. Glaubst du wirklich, dass Gott die Gottlosesten zu erretten vermag? Glaubst du, dass Gott aus toten, kalten Steinen Abrahams Kinder erwecken kann? Sagt Johannes der Täufer. Und glaubst du, dass Jesus allein es ist, der seine Gemeinde baut und hinzuruft, wen er will. Und deshalb ist die entscheidende Aussage in unserem Predigttext dieser kleine Nebensatz oder Nachsatz. Denn ich, Jesus, gehe zum Vater. Glaubst du an diese Macht, die Jesus, der Erhöhte, eingenommen hat? Diese Überzeugung, dieser Glaube ist entscheidend, ob du das Evangelium mit den Verlorenen dieser Welt teilst. Und ich wiederhole noch einmal dieses Wort von Paulus in 1. Korinther 15, wo er sagt, es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Wenn du das glaubst, dann wirst du das Evangelium ausdauernd teilen, ohne müde zu werden. Und alles, was dazu dient, dass dieses Evangelium in der Öffentlichkeit gepredigt wird, das sind die größeren Werke, von denen Jesus hier spricht. Also nichts Spektakuläres, was unsere äußeren Augen sehen. Aber von der unsichtbaren Wirklichkeit, dass Jesus als der Erhöhte wirklich da ist und dieses Wunder aller Wunder bewirkt durch uns, das sind die größeren Werke. Amen.